Wenn das länger dauert, wenn die Straße länger gesperrt ist, dann reden wir natürlich gleicherweise von höheren Inflationsraten und einem stärkeren Effekt auf die wirtschaftliche Entwicklung. Dann werden es nicht 0,5% sein, sondern etwas weniger. Dann kommen wir Richtung 0,2, 0,1, Stagnation. Wenn die Straße länger gesperrt ist, dann reden wir über 3,5, 4, 4,5% Inflation. Die EZB ist komplett entschlossen, die Inflation, die jetzt entstanden ist, auch zu bekämpfen und nicht zu lange zu warten. Politik muss man genauso lernen und da braucht man ein gutes Team und braucht gute Beratung aus dem Team heraus. Wie die politischen Prozesse ablaufen, wenn man halt das ganze Leben Politiker war, dann ist das anders, als wenn man da als Quereinsteiger plötzlich in das kalte Wasser geworfen wird.
Message macht Medien mit Gerald Fleischmann. Die Macht der Worte, Medienstrategien und die Message dahinter. Für alle, die verstehen wollen, wie Meinung gemacht wird.
Und wir gehen heute der Frage nach, erleben wir eine Inflationskrise oder mittlerweile eine Inflation von Krisen? Und das besprechen wir mit unserem heutigen Gast Dr. Martin Kocher, ehemaliger Direktor des IHS, des Instituts für höhere Studien als Wirtschaftsforscher, Ex-Arbeits- und Wirtschaftsminister und jetzt seit knapp einem Jahr Gouverneur der österreichischen Nationalbank. Das ist sowas wie der CEO, der Vorstandsvorsitzende, also der klassische Manager der ÖNB. Wir sind per Du, wir bleiben das in der Sendung, haben wir zuvor vereinbart. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Danke, Gerald. Vielen Dank für die Einladung.
Du bist nicht nur Gouverneur der österreichischen Nationalbank, sondern auch Mitglied des Rats der Europäischen Zentralbank. Ich würde gerne mit dir die Codes durchgehen, die die Nationalbank, die Notenbanken generell so aussenden als Signal an die Märkte und zunächst einmal die Frage stellen, stimmt es? Es gibt so ein Kommunikationskonzept, das nennt sich Forward Guidance. Das sind so laufende Informationen an die Märkte, um das Vertrauen zu erhalten und eine Berechenbarkeit zu signalisieren. Gibt es tatsächlich dieses Konzept Forward Guidance? Sagt ihr das was?
Ja, es ist ein technisches Konzept. Also im Prinzip, was wir immer machen mit unserer Kommunikation, ist nicht Orientierung geben. Logischerweise müssen alle wissen, wo es irgendwie hingeht. Wie denken wir über die wirtschaftliche Entwicklung nach? Wie denken wir über Inflationsgefahren nach? Das ist ja sehr wichtig. Das ist ja eine Sache, die transparent sein muss. Die Märkte reagieren darauf weltweit. Die EZB ist einer der wichtigsten Notenbanken. Wir legen die Zinsen fest und deswegen ist es wichtig, eine klare Kommunikation zu haben. Forward Guidance heißt, jetzt, man gibt schon im Vorhinein sehr viel Information darüber, wie würde man denn reagieren, wenn etwas passiert. Und eigentlich sagen wir im Moment, es ist besser zu sagen, es gibt große Unsicherheiten und wir sagen nicht so viel im Vorhinein. Wir entscheiden einfach auf Basis der Daten jeweils bei jedem neuen Treffen des EZB-Rats, wie die Lage ist und entscheiden dann, wie die Zinsentwicklung sein sollte. Aber es gab auch Zeiten, wo es längerfristige Vorfestlegungen gab, wo die EZB gesagt hat, ja, wir werden weiterhin das und das machen und das nennt man dann Forward Guidance, also eine Vorfestlegung letztlich in der Geldpolitik.
Und die Methode nennt sich Signaling, also man verwendet Signalwörter. Und da habe ich mir angeschaut, da gibt es so eine gewisse Form von Codes, die haben sich eingebürgert in Jahrzehnten. Und das sind so Signale an Märkte. Aber bitte korrigiere mich, ob ich mich vielleicht irre. Immer das angeschaut, da gibt es so gewisse Stufen. Zum Beispiel broadly balanced, also weitgehend ausgewogen. Das verwendet die EZB, um zu sagen, es ist alles stabil. Also Risiken und Chancen sind gleich verteilt. Wenn sie den Begriff solide verwendet, dann heißt es, es ist schon angespannt. Also da muss man schon genauer hinschauen, da ruckelt schon ein bisschen. Sie verwendet dann immer den Begriff robust und da signalisiert man dann sowas wie, wir machen uns Sorgen, aber wir müssen noch nicht handeln, aber wir beobachten schon sehr genau. Und wenn man dann den Begriff verwendet, substanziell, also erheblich, dann ist wirklich Alarmstufe, also dann kündigt sich meistens ein Zinsschritt an, also eine Erhöhung des Leitzins oder eine Senkung. Und dann gibt's noch, bin gleich fertig, so zeitliche Einordnungen. For some time, also eine Weile, da heißt es dann meistens für 6 Monate tut sich nichts. As long as necessary, also so lange wie nötig, das ist ein Signal der Entschlossenheit, um Spekulanten abzuschrecken. Und dann gibt's das die Formulierung adjust all of its instruments, alle Instrumente werden genutzt. Das ist der Code für, wir tun jetzt noch nichts, aber wir bereiten uns darauf vor, dass wir vielleicht bei der nächsten Sitzung schon was tun. Und dann gibt's noch eine Formulierung, die heißt Meeting by Meeting Approach based on data. Also wir beurteilen das mit jeder weiteren Sitzung und das ist maximale Flexibilität. Das heißt, anders gesagt, eigentlich sowas wie, fragt uns nicht, wir wissen selber noch nicht, was wir tun sollen. Ist es zu sehr vereinfacht oder gibt es tatsächlich solche Codes?
Also ich muss vielleicht den Hintergrund erklären. Es gibt nach jeder geldpolitischen Sitzung, und das passiert alle 6 Wochen in Frankfurt, ein sogenanntes Monetary Policy Statement, also eine Beschreibung der Geldpolitik. Das sind ein paar Seiten. Und da wird die Wirtschaftslage dargestellt, die Inflationserwartungen, die Risiken der Prognose und dann die geldpolitische Entscheidung und wie das in das ganze Gesamtbild passt. Und natürlich analysieren weltweit viele Leute genau dieses Statement, und das macht ja nicht nur Personen, das macht die KI, und da wird verglichen, was hat die EZB vor ein paar Monaten gesagt, was hat sie vielleicht beim letzten Zeitpunkt gesagt, wo eine ähnliche Ausgangslage war, und da wird jedes Wort verglichen. Deswegen sind nämlich diese Codes, wie du es nennst, schon wichtig, und es spielt eine Rolle dann für die Interpretation der Geldpolitik. Man darf sie aber auch nicht überbewerten. Also es ist nicht so, dass wir sklavisch an irgendwelche Codes halten, aber es ist klar, wenn du eine Formulierung veränderst, dann heißt meistens, es hat andere Voraussetzungen gegeben oder es gibt andere Handlungsanleitungen, die sich daraus ableiten. Mhm. Aber wie gesagt, das liegt natürlich daran, dass halt jedes Wort von diesen Statements zerlegt werden. Andererseits muss man sagen, danach kommt die Präsidentin, der Vizepräsident zur Pressekonferenz und beantwortet ganz offen Fragen. Und da lernt man dann meistens auch mehr als wie von dem Statement.
Aber stimmen ungefähr diese Begriffe, die ich genannt habe, so als Codes oder wie immer Signalwörter, wie immer man es nennt, wo, wenn man dieses Wort verwendet, also diesen Begriff, wo, dass die Märkte dann wissen, aha, in diese Richtung geht's, das ist jetzt gemeint.
Stimmt, also die Märkte vergleichen eher die Vergangenheit mit der Gegenwart und Veränderungen, weniger ganz konkrete Wörter. Es gibt ein paar Wörter, die natürlich genauso, wie du das sagst, Code sind, die irgendwas signalisieren sollen. Mhm. Aber meistens geht es eher um, was verändert sich in so einem Statement? Werden Risiken stärker betont? Dann heißt das, jetzt muss man vorsichtig sein. Werden Risiken weniger oder gar nicht mehr betont? Dann heißt es, das ist jetzt für den EZB-Rat vielleicht nicht mehr so wichtig.
Aber es wird schon jedes Wort auf die Waagschale.
Es wird jedes Wort gemeinsam, es sind 27 Mitglieder auch durchdiskutiert, und manchmal dauert das ein bisschen, weil das eben so wichtig ist. Man darf das nicht unterschätzen. Es hat natürlich eine Wirkung für natürlich alle, die davon betroffen sind. Geldpolitik ist ja, das klingt so abstrakt, aber Zinsen betreffen ja alle. Alle Menschen, die Kredite haben, alle Menschen, die ein Bankkonto haben, die Banken, die ganzen Finanzdienstleister und viele andere Menschen in Europa sind betroffen von dem, was in der Geldpolitik entschieden wird. Deswegen braucht man da viel Transparenz und eine klare Kommunikation.
Es ist tatsächlich so, dass ein Wort als Signal an die Märkte schon eine gewisse Stimmung auslöst. Kannst du dich erinnern, ist in der Vergangenheit einmal irgendwie ein Wort missverständlich oder falsch verwendet worden, das dann irgendwie einen Unfall verursacht hat, beispielsweise?
Also ich bin erst seit einem Dreivierteljahr jetzt dabei, da hat es jetzt aus meiner Sicht keine solchen Fälle gegeben, aber es gibt natürlich schon Beispiele, wo einzelne Aussagen natürlich die Märkte beeinflussen oder sehr stark beeinflussen. Das bekannteste Beispiel ist, als Mario Draghi als EZB-Präsident gesagt hat, whatever it takes, um eben zu signalisieren, die Eurozone ist bereit, die Mitglieder zu verteidigen und einen Staatsbankrott von einzelnen Staaten nicht zuzulassen. Und das hat die Voraussetzungen völlig verändert. Und das Programm, das das umsetzen hätte müssen, wurde nie eingesetzt, weil allein die Aussage schon gereicht hat, die Märkte und die Finanzbereiche, den Finanzbereich zu beruhigen.
Letzte Woche war eben diese Sitzung in Frankfurt. Du warst dort. Da wurde entschieden, es gibt keine Erhöhung des Leitzinses. Es bleibt bei 2%. Ich habe mir angeschaut, die Presseaussendung, danach den Text, und da wurden eben diese Codes verwendet. Also beispielsweise wurde gesagt, the Governing Council stands ready to adjust all of its instruments, also ist bereit, alle Instrumente zu nutzen. Also wo ich zuvor gemeint habe, das heißt ungefähr sowas wie, man tut noch nichts, aber man rechnet damit, dass es schlimmer wird und dass man vielleicht handeln muss. Und es wurde verwendet, die Zeile, we will closely monitor the situation and follow a data-dependent and meeting-by-meeting approach. Also das ist eben dieses, wir beurteilen mit jeder weiteren Sitzung. Waren das präzise Messages an die Märkte, um eine gewisse Stimmung zu erreichen? Kann man das so formulieren?
Also erstens, wir haben ja die Zinsen unverändert gelassen bei dieser Sitzung, das ist wichtig dazu zu sagen. Und es ist aber klar, dass sich die wirtschaftliche Lage nicht verbessert hat. Wir haben einen Krieg im Nahen Mittleren Osten, wir haben eine erhöhte Inflationsgefahr, wir sehen das ja auch schon, nicht nur die Gefahr, wir haben höhere Inflationsraten und wenn das länger dauert, je länger es dauert, desto mehr steigt die Inflationsgefahr, desto mehr frisst sich die Inflation auch in andere Bereiche der Wirtschaft und bleibt nicht nur, unter Anführungszeichen, nur im Energiebereich hängen. Und dann ist natürlich eine Notwendigkeit gegeben, gegeben, zu handeln geldpolitisch. Das würde heißen, Zinsen zu erhöhen. Und ja, wenn das jetzt nicht besser wird, die Lage im Nahen und Mittleren Osten, wenn die Preise nicht zurückgehen im Energiebereich, wenn das noch viel länger andauert, dann ist klar, dass im Rahmen der Geldpolitik in diesem Jahr noch Entscheidungen zu treffen sind. Und das würde heißen Zinserhöhungen. Mhm. Wie viel und wann ist immer eine andere Frage. Das hängt auch von der konkreten Entwicklung ab. Aber die nächste Sitzung findet im Juni statt. Mhm. Und da haben wir noch Zeit. Und deswegen closely monitor die Lage zu beobachten und zu schauen, was ist die optimale Reaktion.
Viele Analysten haben vor der letzten Sitzung, letzten Donnerstag in Frankfurt, wo du dabei warst, erwartet, dass es eine Veränderung des Leitzins geben wird. Also es wurde eigentlich eine Erhöhung erwartet. Hat es nicht gegeben. Viele Analysten sagen aber jetzt, diese Codes, die da ausgesendet wurden, die deuten darauf hin, dass im Juni bei der Sitzung es wahrscheinlich eine Erhöhung des Leitzins geben wird. Darf man da eigentlich überhaupt was sagen oder ist diese Annahme der Analysten, ist die richtig, dass das ein Codewort war für im Juni wird es wahrscheinlich eine Erhöhung geben?
Also im Ersten haben wir beschlossen, immer erst bei der Sitzung die Entscheidung zu treffen und nicht vor uns festzulegen. Das finde ich gut und da bleiben wir auch dabei. Aber es ist klar, dass es so ist, dass wenn die Lage sich nicht verbessert im Nahen und Mittleren Osten, wenn die Preise weiter hoch sind oder vielleicht sogar noch steigen, wer weiß, was passiert, dass es Notwendigkeiten gibt, in der Geldpolitik zu reagieren. Und es ist klar, dass wir jetzt erhöhte Aufmerksamkeit dafür brauchen. Und, das ist auch wichtig, allen zu signalisieren, die EZB ist komplett entschlossen, die Inflation, die jetzt entstanden ist, auch zu bekämpfen und nicht zu lange zu warten. Und wann dann das der richtige Zeitpunkt ist, und ob vielleicht doch, man muss fast sagen, ein Wunder passiert ist, übertreibe ich fast ein bisschen. Also es kann sich ja wirklich auch in ein paar Wochen eine andere Lage im Nahen und Mittleren Osten bei der Straße von Hormuz darstellen. Dann bewertet man die Lage wieder anders. Deswegen sollte man vorsichtig sein mit diesen Vorhersagen. Aber wenn sich nichts bessert, dann müssen wir tatsächlich auch konkret überlegen, wie es weitergehen kann. Und das würde heißen, irgendwann im Laufe der nächsten Monate Zinserhöhungen.
Aber das heißt, die adjust all of its instruments, man steht bereit. Dieser Code heißt schon, im Juni ist mit einer Erhöhung zu rechnen.
Das heißt nicht, weil später steht dann Data Dependent Meeting by Meeting. Okay. Aber es ist schon klar, dass die Aufmerksamkeit erhöht ist. Und die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, hat ja auch ganz offen in der Pressekonferenz gesagt, dass es eine sehr, sehr intensive Debatte gegeben hat. Sehr, sehr ruhig und dann am Schluss auch eine einstimmige Entscheidung. Aber soll man jetzt, soll man später, wie geht es weiter optimal? Wie bekämpfen wir die Inflation optimal, damit sie sich nicht verfestigt? Und das, glaube ich, ist auch gut so. Es ist nicht klar, weil es ein Gremium mit sehr breiter Expertise und da gibt es auch natürlich eine Diskussion und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz richtig so und das soll man auch in der Öffentlichkeit sagen. Aber wir haben uns dann einstimmig entschieden, und das ist auch wichtig, im April, jetzt letzte Woche, die Zinsen unverändert zu lassen.
Okay. Die Zeit ist schon fortgeschritten. Liebe Zuschauer, wir kommen zur ersten Werbeunterbrechung und wir sind in Kürze wieder zurück. Vielen Dank, Einstweilen. Ja, willkommen zurück bei Message Macht Medien, heute mit dem Gouverneur der österreichischen Nationalbank, Dr. Martin Kocher. Das Ziel der Notenbanken ist ja immer Preisstabilität. Als generelles Ziel gilt eine Inflation von 2%. Also eine kontinuierliche Steigerung der Preise um 2%. Und wenn die Inflation zu hoch ist, also die Preise zu stark steigen, dann wird meistens der Leitzins erhöht. Dann werden die Kredite teurer, die Zinsen werden höher, dann geben die Menschen weniger Geld aus, damit sinken die Preise und die Inflation wird gedämpft oder die Preissteigerung sinkt zumindest. Und wenn die Inflation zu niedrig ist und das Wirtschaftswachstum schwächelt, dann senkt man den Leitzins normalerweise, dann werden die Kredite billiger, dann investieren die Menschen, dann kuppelt man die Wirtschaft und das Wachstum an und die Inflation steigt dann auch ein wenig. Also das heißt, hohe Inflation, da reagiert man mit einer Anhebung des Leitzins und bei einer niedrigen Wachstum mit einer Senkung des Leitzins. Kann man ungefähr so zusammenfassen, glaube ich. Und jetzt haben wir aber die Situation, dass wir sowohl eine hohe Inflation haben, als auch niedriges Wachstum. Das heißt, man müsste eigentlich die Zinsen sowohl senken als auch anheben. Das ist irgendwie eine paradoxe Situation. Wie reagiert man dann eigentlich, wenn dieses Einmaleins der Leitzinsanhebung oder Senkung ins Wanken gerät?
Die EZB hat ein ganz klares Mandat und das ist Preisniveau-Stabilität oder Preisstabilität. Und das sind die 2%, dieses Ziel, um eben auch ein bisschen Spielraum zu haben nach unten, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn wir in eine Deflationsspirale kommen, wo die Preise immer geringer werden. Das klingt zwar gut auf den ersten Moment, aber das heißt, dass die Wirtschaft zusammenbricht, weil die Leute immer ihre Einkäufe verschieben und Investitionen verschoben werden. Also 2% ist, glaube ich, ein gutes Ziel. Und das ist unser oberstes Ziel. Das steht auch ganz klar in den europäischen Verträgen. Und die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass das ein ganz großes Anliegen der Bevölkerung ist. Inflation ist teuer, ist kostspielig, ist unangenehm, führt zu vielen Nebeneffekten, die nicht gut sind.
Kann man das sagen, das ist auch wichtiger, als dass es Wachstum gibt?
Für die Notenbank schon. Also die Wirtschaftspolitik insgesamt, wenn man die Budgetpolitik nimmt, wenn man die Strukturpolitik nimmt, die allgemeine Wirtschaftspolitik hat nicht ein Wachstumsziel. Und auch die EZB kann als Nebenziel, wenn Preisstabilität gegeben ist, Entscheidungen treffen, die das Wachstum stützen. Aber unser einziges oberstes Ziel ist Preisstabilität, 2% Inflation möglichst zu erreichen. Und deswegen ist die Entscheidung dann doch leichter, als man denkt. Aber natürlich ist es leichter, bei höheren Wachstumsraten 2% zu erreichen, als wenn die Wachstumsraten gering sind und man möglicherweise die Zinsen erhöhen muss und damit die wirtschaftliche Entwicklung noch weiter dämpft, weil natürlich dann eben, wie du richtig gesagt hast, weniger Kredite nachgefragt werden, die Leute mehr sparen, weniger konsumieren und so weiter.
Es gibt den Spruch, Wirtschaft findet zur Hälfte im Kopf statt. Bei einer Energiekrise, und wir erleben ja derzeit eine Energiekrise, gibt es mehrere Phänomene, zum Beispiel dieses Hortungsverhalten. Also das heißt, Menschen haben Sorge, dass es morgen oder in den nächsten Wochen kein bestimmtes Gut mehr gibt. Dann kaufen sie dieses berühmte Klopapier oder fahren nochmal schnell tanken. Gleichzeitig aber gibt es eine Konsumzurückhaltung. Also man spart Geld, man schaut, dass man nicht zu viel ausgibt, dass man dann, wenn die Krise stärker wird, dann in den nächsten Wochen noch Geld hat. Also das heißt, es passieren zwei Phänomene gleichzeitig. Man gibt Geld aus, ganz schnell, und das heizt die Inflation an. Man spart aber auch Geld und das dämpft dann wieder das Wachstum. Führt dann zu dieser berühmten Stagflation. Wie passt das eigentlich zusammen? Du bist ja auch Verhaltensökonom. Wie passt dieses Verhalten der Menschen, einerseits Geld auszugeben, aber gleichzeitig zu sparen? Wie ist das eigentlich zu erklären?
Also zum Ersten hast du völlig recht, Wirtschaft ist wirklich sehr viel Psychologie und auch natürlich diese großen Fragen, wie sich Zinsen auswirken oder wie die wirtschaftliche Stimmung ist, hängt sehr viel von der psychologischen Wahrnehmung von der Zukunft ab. Und deswegen gibt es auch oft unterschiedliche Einschätzungen in der Zukunft und die führen manchmal auch dann zu etwas paradoxen Verhaltensweisen auf den ersten Blick, obwohl das durchaus rational ist. Also wenn ich weiß, ein Produkt wird weniger, ich kriege es vielleicht dazu, nicht, dann kaufe ich das, auch wenn ich es vielleicht im Moment gar nicht kaufen sollte, weil es relativ teuer ist, aber dann überwiegt sozusagen die Vorsicht in dem Bereich. Wenn es große Unsicherheit gibt, dann bin ich aber generell vorsichtig und versuche Geld zusammenzuhalten. Wir sehen das in den letzten Jahren, wo es, du hast gesagt, Inflation von Krisen, also wo es viele Krisen gab, haben wir eine erhöhte Sparneigung. Die Unsicherheit führt dazu, dass Menschen mehr des Einkommens sparen, im Durchschnitt zumindest, nicht alle können das, aber im Durchschnitt mehr sparen. Und das dämpft natürlich die Konjunktur, weil damit weniger Konsum stattfindet und der Konjunkturkreislauf nicht so stark ist.
Du hast den Iran-Krieg erwähnt. Jetzt hat der US-Präsident Donald Trump angekündigt, er möchte die Zölle erhöhen, speziell auf Autos und Lastwagen. Wird das auf unsere Inflation im Euroraum und auch in Österreich eine Auswirkung haben oder vielleicht auch auf das Wirtschaftswachstum? Wie siehst du diese Ankündigung von Trump, was die Zölle betrifft?
Dazu muss man sagen, erstens, dass Zölle ja nichts anderes sind wie Steuern auf Importe. Das heißt, wenn es eine Preiswirkung direkt gibt, dann in den USA, weil dort die Produkte dann teurer werden und man sieht das auch schon und deswegen ist auch in einigen Bereichen zurückgerudert, dass die Preise in den USA stärker gestiegen sind wegen der Zölle. Aber natürlich wirkt sich auch auf Europa aus. Europa ist ein exportorientierter Kontinent. Es führt dazu, dass es weniger Nachfrage gibt, dass wir weniger exportieren. Das ist natürlich gerade in einer Lage, wo die wirtschaftliche Entwicklung ohnehin schwach ist, nicht angenehm. Und ich finde, es ist etwas, kann man auch ganz klar sagen, was insgesamt der Weltwirtschaft derzeit schadet, dass überall diese protektionistischen Tendenzen auftreten und dass insbesondere die USA, die ja immer stark für den Freihandel eingetreten sind, hier besonders protektionistisch auftreten und damit auch die weltwirtschaftliche Entwicklung schwächen. Und angesichts einer ohnehin schwachen Entwicklung, angesichts der Krisen, die es gibt, wäre gerade ein freier Welthandel, möglichst freier Welthandel, eine Ankurbelung durch Exporte durchaus wünschenswert.
Man muss das jeden Wirtschaftsfachmann derzeit in dieser Zeit fragen, wenn die Straße von Hormuz weiter blockiert bleibt, wenn der Iran-Krieg weiter fortgesetzt wird, was heißt das für die Inflation und die Wirtschaft in Österreich in den nächsten Wochen und 1 bis 2 Monaten?
Also wir haben unterschiedliche Szenarien gerechnet, auch für die wirtschaftliche Entwicklung. Im Moment ist es so, dass die Erwartung ist, dass es doch in den nächsten Wochen irgendwie eine Erleichterung der Lage gibt. Mhm. Ob das eintritt, weiß niemand. Aber dann würden wir zwar einen Dämpfer erleben, die Inflation wäre höher. Wir rechnen mit einer Inflationsrate, die irgendwo bei 2,6-2,7% in Österreich im Jahresdurchschnitt liegen würde. Und das Wirtschaftswachstum irgendwo bei 0,5%, also etwas weniger als noch vor ein paar Monaten erwartet, als der Krieg noch nicht im Iran vor unserem, ja, im Endeffekt in diesem Ausmaß auch spürbar war. Man hat vorher schon einige Konflikte gesehen. Wenn das länger dauert, wenn die Straße länger gesperrt ist, dann reden wir natürlich gleicherweise von höheren Inflationsraten und einem stärkeren Effekt auf die wirtschaftliche Entwicklung. Dann werden es nicht 0,5% sein, sondern etwas weniger. Dann kommen wir Richtung 0,2, 0,1, Stagnation. Wenn die Straße länger gesperrt ist, dann reden wir über 3,5, 4, 4,5% Inflation. Und natürlich kann man sich alle Szenarien vorstellen, die nicht angenehm sind. Aber also jetzt müssen wir mal abwarten. Letztlich entscheidet alles die Entwicklung dort vor Ort. Wir haben einfach eine relativ große Abhängigkeit über diesen Transportweg. Mhm. Das ist nicht nur das Erdöl, das betrifft auch Düngemittel, das betrifft auch andere Produkte. Und wenn das eben länger nicht der Fall ist, dann fällt ein Teil der Weltversorgung aus. Und dann kommen wir einfach in Schwierigkeiten und die Preise steigen weiter.
Mhm. Ich würde jetzt gerne mal von diesen aktuellen Themen ein bisschen in die Vogelperspektive wechseln, was deine Rolle betrifft. Du hast 3 Seiten erlebt, 3 Rollen ausgefüllt, nämlich du warst Wirtschaftsforscher, du warst dann Politiker, jetzt bist du Manager. Welche Aufgabe, welche Rolle gefällt dir eigentlich am besten? Forscher, Politiker oder Manager?
Das ist eine gute Frage. Also alle drei haben ihre großen Reize. Ich bin sehr froh, dass ich das alles auch machen durfte, machen konnte. Und es schließt sich ja nicht ganz aus. Als Minister ist man auch in gewisser Weise Manager eines Ministeriums. Da gibt es auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und viele Dinge, die man auch wie Management eines Unternehmens regeln und entscheiden muss. Auch als Wissenschaftler muss man Entscheidungen treffen, hat ein Budget. Beim IAS gab es natürlich klarerweise auch die Notwendigkeit zu managen. Aber es sind unterschiedliche Schwerpunkte und alle haben ihre Vorteile. Ehrlich gesagt würde ich gar keinen herausgreifen, keinen dieser Jobs, dieser Aufgabenprofile. Es waren alle sehr interessant für mich und auch sehr, sehr, ja, erfahrungsreich.
Gehen wir mal auf die Rolle als Politiker. Ich kann mich erinnern, das muss gewesen sein im Jänner 2021, da haben wir uns eigentlich persönlich kennengelernt. Ja. Ich habe damals auch eine Funktion gehabt in der Bundesregierung, was die Kommunikation und die Pressebetreuung betrifft. Wir haben uns damals im Kanzlerzimmer getroffen und wir haben halt gesprochen, wie das so läuft mit den Medien. Und ich habe da halt ein paar Inputs gegeben, was betrifft Fallstricke, Gefahren und worauf man sich einstellen muss in der innenpolitischen Medienszene. Wie hast du es dann erlebt? War die Auseinandersetzung im Medienmarkt, in der Innenpolitik, war das so, wie du es erwartet hast, oder war es viel härter, als du es dir vorgestellt hast?
Es war eine ganz spezielle Zeit, also man kann sich ja fast gar nicht mehr erinnern dran. Es war damals der Winterlockdown, es gab relativ wenig direkte Treffen und sehr begrenzte Möglichkeiten. Die Medienkontakte waren ja auch ganz komisch, man hat Interviews gegeben im Studio, der Moderator, die Moderatorin in der ZIP2 war woanders. Also es war schon sehr speziell. Ich hatte im Nachhinein betrachtet, glaube ich, den Vorteil, dass ich als IAS-Direktor damals ja eigentlich fast jedes Medienformat schon einmal erlebt hatte. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Das ist eine gewisse Übungssache, die damit verbunden ist. Man weiß, was da passiert. Und natürlich wird man als Politiker auch anders befragt als Experte. Und das ist auch richtig so. Aber man kennt zumindest das Umfeld, man weiß, was man erwarten kann. Mhm. Und ich bin immer wieder begeistert, dass es einige Leute schaffen, von eben fast null Medienerfahrung oder null Medien auch Exposure hin zu einer Rolle in einer Bundesregierung zum Beispiel, wo man halt dann auch täglich sehr viel sagt und wo es täglich Herausforderungen gibt und wo man eigentlich immer zu allen Themen aussagefähig sein muss. Also es ist eine sehr anspruchsvolle eine anspruchsvolle Funktion. Und also man unterschätzt das manchmal schon von draußen, wie aufmerksam man sein muss, weil man ja auch nie weiß. Man hat einen langen Tag gehabt, das erinnert mich immer dran, ein bisschen langer Tag, man beginnt in der Früh und dann hat man vielleicht noch ein Abendessen, irgendein Gast vom Ausland da und dann hat man noch ein SIP2-Interview, wo man noch voll konzentriert sein muss nach 12, 13 Stunden Arbeitszeit, weil natürlich die Fragen auch herausfordernd sind und das ist auch gut so, aber man kann sich da meistens nicht allzu lange darauf vorbereiten.
Also als du in diese Rolle des Politikers, Bundesministers gewechselt bist, gibt es dann irgendwie Erkenntnisse oder gab es Dinge, die dich überrascht haben oder verblüfft haben oder ist dir etwas in Erinnerung geblieben, wo du gesagt hast, mit dem hast du nicht gerechnet, dass das als Politiker, dass man mit dem dann umgehen muss?
Also ich war überrascht erstens von der Breite an Themen in einem Ministerium. Also man kennt nicht klarweise das Portfolio ungefähr, aber also ich war überrascht, wie viele Themen eigentlich anfallen, wofür man dann wirklich auch zuständig ist, wo man Entscheidungen treffen muss. Es war natürlich so, dass ich ganz gut vorbereitet war, weil ich davor als Wirtschaftsforscher schon einige Ministerinnen und Minister auch beraten habe und ein bisschen wusste, was anstand. Gerade in der Pandemie am Anfang war ja auch ein großer Beratungsbedarf. Mir war immer klar, dass ich in der Politik ein Lehrling sein werde eine Zeit lang und das war ich auch ganz klar. Ich kannte zwar das Thema, ich kannte mich aus in den verschiedenen Bereichen, wofür ich zuständig war, aber Politik muss man genauso lernen und da braucht man ein gutes Team und braucht gute Beratung aus dem Team heraus, wie die politischen Prozesse ablaufen und das sind Dinge, die muss man einfach lernen und wenn man halt das ganze Leben Politiker war, dann ist das anders, als wenn man da als Quereinsteiger plötzlich in das kalte Wasser geworfen wird.
Du bist als Wirtschaftsforscher in die Politik gewechselt, aus heutiger Sicht, mit dem, was du erlebt hast, würdest du diesen Schritt aus heutiger Sicht, wenn du nochmal in dieser Situation wärst, würdest du diesen Schritt nochmal so setzen? Also würdest du nochmal in die Politik gehen als Forscher damals?
Also ich habe das immer gesagt, es gibt nicht in der Politik Tage, wo man sagt, warum habe ich mir das angetan? Und das ist auch bei jedem Job so. Aber im Nachhinein betrachtet war die Entscheidung richtig. Es war eine unglaubliche Ehre, das machen zu dürfen. Und ich glaube, auch eine gewisse Verantwortung. Und deshalb habe ich das sehr gern gemacht und würde es auch jederzeit wieder machen.
Gibt's
also
was?
Jetzt nicht mehr. Also wenn ich wieder zurück wäre in dieser Lage, nicht, dass der Eindruck entsteht, ich würde nochmal zurück wollen.
Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage. Jetzt bist du Manager. Das machst du jetzt seit knapp einem Jahr, wahrscheinlich noch mehrere Jahre. Ist es vorstellbar, irgendwann nach einigen Jahren wieder, dass es dich reizt, wenn ein Angebot kommt, man weiß ja das nie, wieder in die Politik zu gehen, in welcher Rolle auch immer, Bundesminister oder was immer, würdest du sagen, könnte ich mir nochmal vorstellen?
Also ich habe gesagt, dass ich damals mich entschieden habe, mich zu bewerben für die ÖNB, dass das für einen Ökonomen ein Traumjob ist. Und das meine ich auch wirklich so. Und es ist eine sehr, sehr interessante Organisation. Man hat da große Unabhängigkeit, eine große Verantwortung. Ich bin Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, bin sehr froh darüber. Und damit gibt es auch keine Möglichkeit, in die Politik zu gehen. Im Moment ist das absolut das, was ich möchte.
Im Moment, also das war überhaupt nicht die Frage, dass das derzeit kein Thema ist, das glaube ich absolut. Ich sage konkret, irgendwann einmal in 5, 6, 7, in 10 Jahren, wann immer, ist es vorstellbar, nochmal in die Politik zu gehen für dich?
Also ich habe das wirklich gern gemacht. Ich glaube, meine politische Zeit ist auch zu Ende. Und dann ist die Entscheidung getroffen und jetzt bin ich voll auf meine Rolle fokussiert.
Letzte Frage zu diesem Thema. Gibt es etwas in dieser Zeit in der Politik, wo du heute sagst, das würde ich eigentlich anders machen?
Also im Detail vieles, natürlich. Also keine Frage, man lernt und die Lage ist immer anders, aber es ist klar, dass man natürlich im Nachhinein nachdenkt, wenn man etwas anders angegangen wäre, hätte man vielleicht noch mehr durchsetzen, umsetzen können. Das war für mich auch nicht ganz leicht, weil ich ja während einer Legislaturperiode in die Bundesregierung gekommen bin und nicht das Regierungsprogramm mitverhandelt habe. Aber insgesamt, glaube ich, haben wir schon einiges in den beiden Bereichen Arbeit und Wirtschaft und dann auch Tourismus zusammengebracht. Und jetzt gibt es Dinge, die man sicher anders machen hätte können. Und im Nachhinein ist man immer klüger. Aber ich war froh, dass ich einige Dinge, einige Weichen stellen durfte, die auch jetzt noch wirken. Aber im Detail, also wir könnten jetzt über einzelne Dinge sprechen. Passt. Die Arbeitslosenversicherungsreform hätte ich gern umgesetzt. Jetzt sind, glaube ich, ich würde sagen, 2/3 mehr oder weniger praktisch umgesetzt oder geplant umgesetzt zu werden. Also deswegen glaube ich, war die Reform insgesamt richtig. Aber ich habe es nicht durchgebracht, weil ich einfach keine Mehrheit dafür hatte. Natürlich hätte ich sie gern selbst umgesetzt.
Okay, dann belassen wir es einmal bei diesem Thema mit der Politik. Ich würde gerne mal wieder in diese Fachwelt gehen, nämlich das Thema Schulden. Und das ist für viele Menschen eine Blackbox, nämlich, also was keine Blackbox ist, dass viele Staaten hochverschuldet sind. Also die USA haben unglaubliche 40.000 Milliarden, also 40 Billionen Dollar Schulden. Österreich hat 440 Milliarden Euro Schulden, Deutschland 7 Billionen, Frankreich 9 Billionen, China überhaupt 20 Billionen. Und was sehr schwierig zu verstehen ist, oder was eine interessante Frage ist, wem schuldet der Staat eigentlich das Geld? Und das ist interessant zu sehen. Man hat zu 25 bis 30% sind die Schulden bei staatlichen Institutionen, also bei anderen Staaten, bei Staatsfonds, Nationalbanken, Rentenkassen und so weiter. Aber 70 bis 75%, betrifft eigentlich fast alle Länder, hat man diese Schulden bei privaten Gläubigern. Das heißt bei Banken, bei Versicherungen, bei Fonds, Pensionsfonds. Und das sind natürlich die Sparer. Also bei dem Geld auf den Banken, das ist ja das Geld der Sparer, der Steuerzahler. Ja. Also Sparbücher, Lebensversicherungen, Pensionsvorsorge und so weiter. Das heißt, ungefähr 3/4 der Staatsschulden sind eigentlich Schulden bei der eigenen Bevölkerung oder bei den eigenen Bevölkerungen. Der Staat borgt sich als Kreditnehmer bei den Banken das Geld der eigenen Bevölkerung aus. Baut dann Straßen, Schulen, Spitäler für Gesundheit, für Pensionen, Soziales und so weiter. Ist das so? Kann man das so zusammenfassen?
Ja, also kurz gefasst ist das so. Tatsächlich, also ist von Staat zu Staat auch unterschiedlich, aber idealerweise wird ein Gutteil der Staatsschulden von der eigenen Bevölkerung gehalten. Das ist ja genau das, wo auch Stabilität damit verbunden ist, wenn die Staatsschulden auch nachhaltig sind. Also wenn es nicht starkes Wachstum der Staatsschulden gibt zum Beispiel.
Aber das heißt eigentlich, das Vermögen der Menschen, das liegt eigentlich gar nicht so sehr auf den Sparbüchern oder auf diesen ganzen Fonds oder wo man halt investiert ist, sondern steckt zum großen Teil eigentlich in den Schulen, in den Spitälern, in den Straßen, die gebaut wurden. Das kann man eigentlich so zusammenfassen. Und worauf ich hinaus will, also in Japan beispielsweise, da gibt es Studien, da weiß die Bevölkerung zur Hälfte über diese Sachlage Bescheid, dass der Staat, dass diese Staatsschulden eigentlich bei der eigenen Bevölkerung liegen. In den USA wissen es 40 bis 50% der Bevölkerung, dass das so ist. In Europa, auch in Österreich, wissen es nur 20, maximal 30%, also nicht einmal ein Drittel. Warum gibt es eigentlich diese Unterschiede, dass in Japan und in den Vereinigten Staaten das im Bewusstsein der Bevölkerung ist, also dass die Staatsschulden eigentlich die Schulden bei der eigenen Bevölkerung sind und in Österreich und in Europa ist das nicht so im Bewusstsein? Woran liegt das eigentlich?
Also da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Gründe. Ein Grund ist sicher, dass in den USA vor allem, aber auch in vielen anderen Ländern die Pensionsvorsorge zum Teil auch privat erfolgt. Das heißt, die Menschen müssen sich sehr früh mit langfristigen Anlagen beschäftigen und schauen, wie sie ihre Pensionsvorsorge organisieren. Und da sind natürlich Staatsschulden, also Staatsschuldtitel, Staatsanleihen eine mögliche Form. Und viele haben auch Staatsanleihen irgendwo in einem Fonds oder vielleicht in anderen Formen. Das ist in Österreich ja nicht so der Fall. Die meisten Leute sorgen zwar ein bisschen selbst vor, aber ein Gutteil ist abgesichert über die staatliche Pension. Das spielt sicher eine Rolle. Und da gibt es Unterschiede in der Finanzbildung. Also ein großer Auftrag der ÖNB ist natürlich auch, die Finanzbildung zu verbessern. Mhm. Wir machen das sehr viel, gerade im Bereich junger Menschen. Aber natürlich gibt es Länder, wo die Finanzbildung besser ist, wo die Menschen mehr wissen über Wirtschaft und Finanzen, als das in Österreich der Fall ist.
Also der Staat hat somit ja eigentlich einen Kredit bei den Banken, also bei uns als
Bürgerinnen und Bürger,
als Sparer, als Sparbuchbesitzer. Und dieser Kredit ist auch besichert, nämlich mit unseren Steuereinnahmen in der Zukunft. Correct. Also das heißt, der Steuerzahler ist eigentlich zugleich Gläubiger und Sicherheitsgeber für den Kredit. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, in gewisser Weise. Also die Staatsschulden sind so lange natürlich nachhaltig, als es möglich ist, sie zu bedienen, theoretisch über die Steuereinnahmen. Das wird nicht nie ganz gemacht, weil der Staat nie auf null Schulden sein muss. Und Staaten, die hochentwickelt sind, die hohe Steuereinnahmen haben, haben natürlich eine höhere Kreditwürdigkeit als Staaten, die geringe Steuereinnahmen haben oder die eben Schwierigkeiten haben, die Staatsschulden im Griff zu behalten. Aber es heißt natürlich auch, der Staat muss Zinsen zahlen. Und wenn ein Gutteil des Budgets immer mehr für Zinsen aufgewendet wird, dann kann man weniger natürlich für andere Ausgaben des Staates aufwenden und dann hat man irgendwann ein Problem und man sieht das in den USA. Da ist es jetzt so, dass bis zu ungefähr ein Fünftel des Budgets des Bundesstaates mittlerweile für Staatsschulden ausgegeben wird. In Österreich ist das viel weniger, weit unter 10%. Aber natürlich, wenn die Zinsen steigen, dann steigt natürlich auch der Anteil des Budgets, der für Zinszahlungen an die Eigner der Staatsschulden, an die Eigner der Staatsanleihen, die Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt werden müssen. Und damit klarerweise wird schwieriger, andere Dinge zu finanzieren.
Umgekehrt sind das die Zinsen natürlich auch, die wir dann auf unseren Sparbüchern als Guthaben sehen, wo sich halt Pensionsvorsorgefonds halt vermehren sozusagen.
Ne? Natürlich, für jeden Anteil als Eigner ist es gut, wenn die Zinsen hoch sind. Für den Staat ist es irgendwann ein Problem, wenn die Zinsen zu hoch sind, weil dann damit die Nachhaltigkeit schwierig wird.
Da gibt es dann natürlich einen interessanten Gedanken oder eine spannende Fragestellung, nämlich, also es wird hoffentlich, wird wahrscheinlich auch sicher nie passieren, aber was würde eigentlich passieren, wenn alle Sparer an einem Tag auf die Bank gehen und sagen, sie hätten gern ihr Geld? Was würde dann eigentlich passieren? Weil das Geld steckt ja, es liegt ja nicht auf dem Sparbuch, sondern es steckt in den Straßen da draußen, in den Schulen, in den Spitälern. Was würde dann eigentlich passieren?
Also es gibt natürlich eine gewisse Liquidität von Banken und man kann sehr, sehr viel Bargeld vorhalten. Natürlich kann nicht so viel Bargeld vorhanden sein und das wird auch nie am gleichen Tag nachgefragt. Wo aber es natürlich Konzepte gibt, wenn es Krisen gibt, wenn mehr Bargeld nachgefragt wird, wenn Leute Bargeld abheben wollen, da sind immer wieder auch Fälle gegeben. Am Beginn der Pandemie gab es diese Fälle. Bei der Umstellung aufs Jahr 2000 war die Frage, wie es mit den Bankomaten funktioniert, bei der Euro-Umstellung und so weiter. Dann ist sichergestellt, dass es genug Bargeld auch gibt, um auszahlen zu können, vor allem bei den Banken, aber auch bei den Bankomaten. Und für diesen Zahlungsverkehr ist nicht auch die ÖNB zuständig. Und es ist eine ganz wichtige Aufgabe, sicherzustellen, dass es immer genug Liquidität gibt, damit es nie einen Fall gibt, wo jemand dann eben kein Geld bekommt, wenn er das wirklich haben möchte.
Okay, wir kommen schon zur zweiten Werbeunterbrechung, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen. Wir sind in Kürze wieder zurück. Ja, und willkommen zurück bei Message macht Medien mit dem Gouverneur der österreichischen Nationalbank, Dr. Martin Kocher. Ich würde gerne ein paar so aktuellere Themen durchgehen. Was hältst du eigentlich von Bitcoins?
Also wir haben jetzt eine Vielzahl an verschiedenen Krypto-Assets, also Vermögensklassen. Wir nennen das gar nicht Währung, weil eigentlich die Währungseigenschaften nicht erfüllt sind, weil die schwanken so stark. Es ist eigentlich ein sehr, sehr riskantes Anlageobjekt. Und wenn sich das jemand leisten kann, dann soll er oder sie das machen. Aber man muss schon ein gewisses Vermögen haben, damit man sich das leisten kann. Und ich rate eher davon ab, weil einfach die Schwankungen so hoch sind. Es gibt andere Bereiche, wo, also Stablecoin zum Beispiel, wo die Schwankungen nicht so hoch sind. Aber das sind noch sehr, sehr junge Objekte, junge Anlageklassen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und das sollte nur jemand machen, der sich gut auskennt.
Also bei Kryptowährungen zusammengefasst, für Normalsterbliche wie mich beispielsweise eher Hände weg davon.
Vorsicht.
Genau. Wenn man vermögend ist und sich diese Spielereien zutraut und sich auskennt, dann kann man es machen, aber es ist eher riskant.
Ja, absolut. Okay.
Es gibt dann noch so ein Stichwort, digitaler Euro. Ist ein Projekt der Europäischen Union. Es geht natürlich um Sicherheit und um Praktikabilität. Ist der digitale Euro eine Gefahr für jene, die gerne Bargeld haben? Ist es generell eine Gefahr für das Bargeld?
Überhaupt nicht. Also der Ausgangspunkt des digitalen Euros war folgender. Viele Leute zahlen gerne bar und das ist auch gut so. Und wir garantieren, dass es weiterhin Bargeld gibt im Euroraum. Das ist ganz klar so festgelegt. Aber es gibt nämlich auch Zeitpunkte, wo man gar nicht bar zahlen kann oder nur sehr kompliziert bar zahlen kann, wenn ich zum Beispiel im Internet etwas bestelle. Und der digitale Euro wird, wenn er eingeführt wird, der digitale Zwilling des Bargelds sein. Das heißt, es wird wie Bargeld, hohe Sicherheitsstandards, hohe Datenschutzstandards verfügbar sein für Fälle, wo man eben nicht bar zahlen kann. Und natürlich dann auch beim Händler, wo man bar zahlen kann. Da kann aber jeder selber entscheiden, was er möchte. Bei dem Moment sind wir bei diesem nicht baren Zahlungsverkehr zu 100% in Österreich von amerikanischen Dienstleistern abhängig. Also die Infrastruktur dahinter ist nicht souverän. Und der digitale Euro ergänzt das Bargeld und schafft Souveränität und gleichzeitig aber volle Wahlfreiheit. Jeder, jede soll entscheiden, wie er oder sie bezahlen möchte. Bargeld bleibt weiterhin bestehen.
Okay. Dann, man muss es natürlich in Zeiten wie diesen fragen, wenn man mit einem Experten aus dem Wirtschaftsbereich zusammensitzt, das Doppelbudget der Bundesregierung für die kommenden beiden Jahre, das wurde unlängst vorgestellt. Allgemeine Beurteilung, wie siehst du es?
Also noch recht früh, weil wir haben nur die Eckpunkte des Budgets und wir werden dann sehen.
Das ist nicht das Doppelbudget, sondern es sind die Eckpunkte,
das ist vorgestellt worden. Also es ist keine einfache Lage. Wir haben eine schwache wirtschaftliche Entwicklung. Wir haben ein hohes Budgetdefizit und es ist nicht schwierig, in einer schwachen wirtschaftlichen Phase ein Budget gut zu konsolidieren. Es sind viele Einzelmaßnahmen, die man abwägen muss. Ich glaube, es gibt einige Dinge, die ich zu 100% unterstütze, wie die Lohnnebenkostensenkung. Ich glaube, das ist ein wichtiges Signal. Es gibt auch ein paar andere Bereiche, die aus meiner Sicht richtig sind. Aber natürlich sieht man, dass bei drei Parteien die ganz große langfristige strukturelle Linie nicht so gut zu erkennen ist. Was, glaube ich, wichtig ist, ist, wir werden erst sehen, inwieweit es gelingt, das Ziel auch zu erreichen, das das Finanzministerium und die Bundesregierung vorgegeben hat, nämlich mit 2028 3% Defizit zu erreichen. Jetzt sind wir bei über 4% Defizit. Das kann man jetzt nicht sagen. Im Moment sehe ich das noch nicht ganz, aber das ist auch noch zu früh.
Mhm. Letztes Jahr war das eigentlich jedes Jahr ein großes Thema, aber insbesondere letztes Jahr war es ein großes Thema. Da gab es nämlich maßvolle Lohnabschlüsse bei den meisten Branchen, also von manchen abgesehen. Aber Beamte, Pensionen, die meisten Branchen haben moderate Lohnabschlüsse abgeschlossen. Soll das heuer wieder passieren in dieser Richtung? Was würdest du da als Fachmann raten?
Also zum Ersten ist das Sache der Sozialpartner. Mhm. Und da gebe ich jetzt keine Ratschläge, auch nicht als Gouverneur. Aber klar ist, dass wir aufgrund der hohen Steigerungen bei den Löhnen an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben in Europa. Es betrifft nicht nur Österreich, es betrifft Europa. Zum Teil ist das der höheren Inflationsrate geschuldet als in anderen Teilen der Welt. Von der letzten Energiekrise war Europa besonders betroffen. Deswegen kann man das auch nicht so leicht abwägen. Aber es ist nicht klar, dass das nicht einfach ist, gerade für exportorientierte Unternehmen. Wir werden sehen, wie die Lohnverhandlungen ausgehen. Aber im Moment ist klar, dass die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft begrenzt ist. Aber ich möchte auch noch dazu sagen, es geht nicht nur um die Löhne und die Kosten. Das ist wichtig. Wir haben viele Bürger, die Kosten zu reduzieren, hilft uns natürlich in der Wettbewerbsfähigkeit. Aber man darf die andere Seite nicht vergessen, wir müssen produktiver, innovativer werden. Das heißt, mehr Produktivität heißt innovativer werden, heißt auch natürlich, dass wir alle Potenziale, die wir haben, auch nutzen müssen, um eben auch in Zukunft höhere Wachstumsraten zu haben und damit auch, das ist ganz wichtig, nicht nur einfach etwas wohlhabender zu werden, sondern den demografischen Wandel, den wir haben, auch gut begleiten zu können. Ein Gutteil der Schwierigkeiten, die jetzt entstanden sind, budgetär, ist zurückzuführen auf die Alterung, auf höhere Kosten im Pensionsbereich, auf höhere Kosten im Gesundheitsbereich. Und das muss man idealerweise mit noch höherem Wachstum, mit mehr Produktivität, mit mehr Innovation auf der anderen Seite ausgleichen, kompensieren.
Eine Frage zum Thema Weltwirtschaft. Also die gesamte Weltwirtschaft schwächelt derzeit, nicht nur in Europa, es ist in den USA, in Asien, überall das Gleiche. Und es wird natürlich zurückgeführt auf die Kriege, die es gibt. Also wir haben den Krieg Russlands gegen die Ukraine, wir haben den Iran-Krieg. Wie ist das eigentlich mit Henne und Ei? Ist es so, dass weil es diese Kriege gibt, also das hat irgendwie den Anschein, weil es diese Kriege gibt, schwächelt die Wirtschaft, die Weltwirtschaft, ist gebeutelt dadurch? Kann's, oder ist es vielleicht andersrum? Kann es vielleicht sogar sein, dass aufgrund einer wirtschaftlichen Schwäche generell, weil es einfach irgendwie sich nach unten bewegt, die Kriege eher ein Symptom sind einer Auseinandersetzung um Ressourcen, um Knappheit und dergleichen. Also gibt es die schwächelnde Weltwirtschaft wegen den Kriegen oder sind die Kriege ein Symptom eines Kampfes um Ressourcen?
Also meine Interpretation wäre, gerade bei den beiden Beispielen, die wir jetzt gerade erleben, gibt ja mehr Kriege leider auf der Welt, aber die großen, der russische Angriff auf die Ukraine und der Iran-Krieg Das waren jeweils keine Ressourcenkämpfe. Das waren in einem Fall russische Expansionsgelüste, auch ganz klar immer wieder formuliert, mit welchen Gründen auch immer dann unterlegt. Und das andere war eine Entscheidung, die ein US-Präsident getroffen hat, bei relativ guten Wachstumsraten. Also wenn es jetzt so wäre, dass man sagt, die USA hätten große Schwierigkeiten gehabt, damit soll irgendwie vielleicht die Wirtschaft angekuppelt werden, das war nicht nötig. Die USA hatten solide Wachstumsraten und gefährden eigentlich eher durch die jetzige Politik mit den Zöllen, mit dem Krieg, diese positiven Aussichten, die sie hatten aufgrund des KI-Booms, aufgrund vieler Investitionen, die immer noch in die USA fließen. Also ich glaube, in dem Fall ist es tatsächlich so umgekehrt, die Kriege belasten die Weltwirtschaft und nicht so, dass eine belastete Weltwirtschaft Ressourcenkämpfe zu den Kriegen geführt hat.
Zu dieser schwächelnden Weltwirtschaft, Spezielles, was Europa betrifft, da hat man den Eindruck oder gibt ja diese These, dass Wachstum und sich eine prosperierend entwickelte Wirtschaft immer auch Innovationen zurückzuführen ist, die gesamte Bevölkerung durchdringen. Also in den 60ern war es das Automobil, jeder hat ein Auto gekauft, das hat natürlich für massenhaft Wachstum gesorgt. In den 70ern dann hat jeder Farbfernsehgerät gekauft, hat es wieder Wachstum gegeben. In den 80ern Videorekorder, Stereoanlage, wieder jeder Haushalt, jede Familie gekauft, wieder Wachstumsraten, Ende nie. In den 90ern dann der Personal Computer, wieder in jeden Haushalt durchgeflutet. In den 2000ern das Mobiltelefon, das Handy, jeder Staatsbürger eigentlich eins gekauft, wieder Wachstumsraten. In den 2010er Jahren das Smartphone. Und wenn man sich das anschaut, sind immer so Innovationen und Erfindungen, die die Bevölkerung durchfluten. Die letzte Innovation und Erfindung, die aus Europa kam, war ein Tastentelefon von Ericsson und von Nokia, nur in den Anfang der 2000er Jahre. Seither gibt es eigentlich relativ wenig Innovationen aus Europa. Woran liegt das?
Also da hat es wahrscheinlich mehrere Gründe dafür gegeben in letzter Zeit. Ich muss auch dazu sagen, es sind vielleicht heutzutage gar nicht mehr so viele Produkte, es sind auch natürlich Dienstleistungen. Also wenn ich irgendeinen Musikanbieter habe, wo ich ein Abo habe. Also, aber auch da haben wir in Europa zu wenig gesehen. Wir haben es in Europa nicht geschafft, die Innovationskraft, die wir tatsächlich haben. Wir haben eine Patentquote, die durchaus mit der amerikanischen vergleichbar ist pro Kopf. Diese Innovationskraft umzusetzen in Geschäftsmodelle und in schnell wachsende Unternehmen. Und ein Grund ist sicher auch eine gewisse Überlast an Bürokratie. Es ist einfach schwierig in Europa, eine Fragmentierung in Europa, weil die Märkte kleiner sind. Das macht es schwieriger als in den USA oder in anderen Teilen der Welt. Der zweite Grund ist auch ein bisschen der fehlende Kapitalmarkt. Wir haben einfach in Europa weniger Möglichkeiten, schnell wachsende Firmen mit Eigenkapital zu versorgen. Das heißt also Aktien auf den Markt zu bringen, an die Börse, das funktioniert woanders besser. Und beides müssen wir angehen, wenn wir in Europa wieder erfolgreich sein wollen, weil es wird, wie du sagst, die nächste Welle geben. Es wird irgendwann einen nächsten Entwicklungsschritt geben und hoffentlich wird dieser nächste große Entwicklungsschritt in Europa einen Ausgang haben und nicht woanders in der Welt.
Wir kommen schon langsam zum Schluss. Vielleicht eine persönliche Frage zum Abschluss. Du bist Marathonläufer. Bitte korrigiere mich. Ich habe gelesen, deine beste Zeit war 2016 beim Berlin-Marathon.
Das kann korrekt, das
sein? Von 3 Stunden und 1 Minute.
Also viele
Marathonläufer haben ja dieses Ziel, den Zweier vorne zu haben, also 2 Stunden und irgendwas. Bei dir ist es 3 Stunden und 1 Minute. Das Inflationsziel der Notenbanken ist ja 2%, also auch ein Zweier vorne. Hast du es inzwischen erreicht, glaube ich?
Nein.
Bleibt weiter das Ziel?
Du hast ja richtig gesagt, das war vor 10 Jahren. Okay. Ich werde älter, habe weniger Zeit zum Trainieren. Also ich glaube, der Zweier vorne beim Marathon wird nicht mehr erreichbar sein für mich. Aber ist auch gut so. Also es ist nicht klar, weil es so, dass jetzt das Training etwas zurückstecken musste und das ist auch gut so.
Marathon ist ein gutes Stichwort. Deine Karriere könnte man auch ein bisschen als Marathon sehen. Ja? Also als Wirtschaftsforscher, Direktor des IHS, also viel mehr kann man in Österreich kaum erreichen, ist eines der beiden wichtigsten Forschungsinstitute. Dann Arbeits- und Wirtschaftsminister, also sehr hochrangige Position in der Österreichischen Republik. Jetzt Gouverneur der Nationalbank. Was gibt's da vielleicht noch eine letzte Etappe in diesem Marathon irgendwo?
Nein, also ich bin jetzt seit einem Dreivierteljahr in der ÖNB, bin auf 6 Jahre bestellt. Ist auch wichtig, in der Geldpolitik Kontinuität zu haben. Und im Moment konzentriere ich mich voll auf meine Aufgabe in der ÖNB. Und die Geschichte zeigt ja, ich habe mich überhaupt nicht auf eine Funktion in der Bundesregierung vorbereitet. Dann ist irgendwann die Möglichkeit gekommen, diese Funktion jetzt zu übernehmen, die ich wirklich als großes Privileg ansehe. Und dann werden wir sehen, wenn die 6 Jahre zu Ende sind.
Lieber Martin, vielen herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und Hörerinnen und Hörer, sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und wir hören und sehen uns hoffentlich nächsten Donnerstag wieder. Vielen Dank.